Herzlichen Dank. Die Wiener Krankheit hat man sie genannt, Ende des 19. Jahrhunderts. Und in Wien ist jeder vierte, jeder fünfte Mensch an einer Tuberkulose verstorben, so um 1970 herum. Davon sind wir jetzt Gott sei Dank weit entfernt. Damals war auch über 90% der Bevölkerung mit Mycobacterium tuberculosis infiziert. Und davon sind wir heute auch Gott sei Dank weit entfernt. Diese Mycobakterien, die wir möglicherweise inhalieren, werden in der Lunge in den Alveolen von Alveolarmakrophagen phagozytiert und können dann aber nicht eliminiert werden. Dadurch muss sich der Körper sozusagen einen Plan B überlegen, um die Mycobakterien im Körper zu eliminieren. Und das macht er dann, indem er um diese Mycobakterien sozusagen ein Granulom aufbaut. Dieses Granulom schaut dann letztendlich so aus, dass wir im Zentrum eine Nekrose haben, um diese Nekrose herum Epitheloidzellen und als weiteren Randwall einen lymphozytären Randwall. Und dieses Granulom, wenn das einmal im Körper gebildet worden ist, dann bleibt es aber nicht immer so erhalten, sondern dieses Granulom kann möglicherweise im Lauf des Lebens wieder aufbrechen. Aufbrechen bedeutet dann, dass diese latente Tuberkuloseinfektion, was ja eigentlich keine Erkrankung ist, sondern ein körperfremder Zustand, dass diese latente Tuberkuloseinfektion wieder zur Erkrankung wird. Horsberg hat in einer Studie sehr schön gezeigt, dass in Abhängigkeit vom Alter und in Abhängigkeit vom Mendelmann-Du-Test eine Chance von 5, manchmal sogar über 10% im Laufe seines Lebens an Tuberkulose zu erkranken besteht. Bei Patienten, die dazu nicht noch ein zusätzliches Risiko haben. Und dann hat er sich auch angeschaut, die Patienten, die zusätzlich noch ein Risiko haben, nämlich zum Beispiel eine immunsuppressive Therapie. Und die haben noch deutlich höheres Risiko, irgendwann im Laufe ihres Lebens an Tuberkulose zu erkranken. Und das höchste Risiko letztendlich haben Patienten, wo die zelluläre Immunität maximal gestört ist, Patienten im Vollbild von AIDS, die haben ein bis zu 100%iges Risiko von einer Infektion mit Mycobacterium tuberculosis, auch tatsächlich zu einer Erkrankung an Tuberkulose fortzuschreiten. Nun, so schaut dieses Granulom aus und dieses Granulom ist wie die Fassade eines Hauses. Das ist nicht einmal gemacht und ein Dach drauf und bleibt ein Leben lang so, sondern das muss immer wieder auch gewartet werden. Es werden von monozytären Zellen Zytokine ausgesandt, unter anderem das TNF-Alpha. Und diese Zytokine führen dazu, dass weitere monozytäre Zellen am Granulom sozusagen das Granulom dicht halten. Und passiert das nicht, weil ich das TNF-Alpha blockiert habe, vereinfacht gesprochen, dann bricht dieses Granulom auf und Mycobakterien, die im Zentrum dieses Granuloms zum Beispiel vorhanden sind, können wieder frei werden und zu einer Exazerbation der Erkrankung führen. Nun, das hat man relativ bald nach Einführen der TNF-Alpha-Blocker gesehen. Man hat gesehen, dass bereits wenige Jahre nach Einführen der von Infliximab es bei zahlreichen Patienten, 48 Patienten, erkranken nach 3 oder weniger Infusionen mit Infliximab an einer Tuberkulose. Und was man noch gesehen hat, sie erkranken meistens an eher disseminierten Formen. Ja. Lymphknotenperitonealtuberkulose, doch deutlich selten, Meningealtuberkulose. Das heißt, kurz nach Beginn einer TNF-Alpha-Blocker-Therapie, bereits nach wenigen Infusionen, kann eine latente Tuberkulose ausbrechen. Und man hat postuliert, eigentlich sollten die Patienten vor Beginn so einer Therapie untersucht werden. Hier so eine Patientin aufgrund eines Morbus Crohn, hat man eine TNF-Alpha-Blocker-Therapie begonnen. Hier haben wir eigentlich ein relativ schönes Lungenröntgen. Wir sehen hier kaum Veränderungen. 7.2.2005, Therapiebeginn damals. Und 8.3.2005, eigentlich das Vollbild, hier eher einer klassischen Tuberkulose, ein kavernöser Zerfall, dickwandige Kaverne im rechten Oberlappen, zahlreiche Streuherde, bis an die Pleura heranreichend die Tuberkulose. In mehreren Studien zeigte man dann, dass es häufiger eben zu miliaren Formen, zu disseminierten Formen unter dieser TNF-Alpha-Blocker-Therapie kam und man hat das schon auch verglichen natürlich mit normalen rheumatoider Arthritis leidenden Patienten und konnte dann sagen, dass die unter Infliximab-Therapie die Häufigkeit deutlich höher ist. Hier noch so eine Patientin mit einer disseminierten Form, die hatte ein besonderes Pech, die hat einen TNF-Alpha-Blocker bekommen, wurde vorher entsprechend gescreent, war kein Hinweis auf eine Tuberkulose. Allerdings, das war eine junge Studentin, die mit 5 anderen Studentinnen in einer Wohngemeinschaft lebte und eine dieser 5 anderen Studentinnen hatte eine offene Tuberkulose. Hat sie also angesteckt und sie ist gleich an dieser massiven, wir sehen hier eigentlich eine fast klassische Miliartuberkulose, aber auch schon ein paar etwas dichtere, flauere Herde schon drunter, an seiner Miliarenstreuung der Tuberkulose erkrankt. Hier eine andere Patientin auch, bereits nach einem Monat Therapie, hier im Oberlappen Veränderungen und, was auch auffällt, links pleural, der Sinus verschwartet, hier im Seitbild auch zu sehen, auch gleich eine pleurale Mitbeteiligung der Tuberkulose. Nun, wie können wir eine latente Tuberkulose, also wir sprechen jetzt nicht von der Erkrankung, sondern wir sprechen von der Infektion mit Mycobacterium Tuberculosis, wie können wir das diagnostizieren? Nun, der Leiter unserer Ambulanz, Karl Heller, sagt immer, 70% ist die Anamnese, das heißt, zuerst einmal genau befragen, gab es innerhalb der Familie Expositionen, gab es bekannte Tuberkulosefälle in der Familie, am Arbeitsplatz, kommt der Patient aus einer Risikogruppe oder die Patientin aus einer Risikogruppe oder hat sie auch Symptome, die auf eine Tuberkulose hinweisen, was aber dann schon eher für eine Erkrankung sprechen würde als für eine latente Infektion. Das Thoraxröntgen, diese Granulome, die ich Ihnen gezeigt habe, das ist auf zellulärer Ebene, das sehen wir nicht im Thoraxröntgen. Aber wir können am Thoraxröntgen möglicherweise Hinweise für einen abgelaufenen Primärkomplex sehen, ein vielleicht verkalktes Granulom, die Lymphome zentral vielleicht kalzifiziert oder indurierte Narben, die so an den Oberlappen heranreichen. Das, was uns wahrscheinlich bei der Diagnostik der latenten Tuberkulose am meisten hilft, ist der Tuberkulin-Hauttest und der ist zugegebenermaßen ein sehr schlechter Test. Der hat leider sehr viele Nachteile, aber wir haben über die Jahrzehnte gelernt, halbwegs gut mit diesem Test umzugehen. Es werden 2 Einheiten, in Österreich ist es das Tuberkulin vom Staaten Serum Institut, RT23, intrakutan appliziert. Und dann muss man die Induration der Haut, also nicht die Rötung der Haut, 48 bis 72 Stunden später ablesen. Da haben wir schon einige Probleme, sowohl bei der Applikation, wenn das jemand nicht ordentlich macht oder jemand ungeübt macht, als auch beim Ablesen, also eine gewisse Untersuchervariabilität. Und deswegen haben wir für diesen Test 3 Cut-Off-Points eingeführt und in diese Cut-Off-Points lassen wir einfließen, die Vortestwahrscheinlichkeit, also kommt der Patient aus einer Risikogruppe, hatte er eine Exposition und das Risiko von der Infektion zur Erkrankung fortzuschreiten. Und so haben wir also den niedrigsten Cut-Off-Point 5 mm bei der gesicherten Exposition und beim immunsupprimierten Patienten und den höchsten, eine gesicherte Infektion bei 15 mm, immer wenn keine gesicherte Exposition oder kein erhöhtes Risiko vorliegt. Und 10 mm dort, wo wir den Patienten aus einer Risikogruppe haben, weil er aus einem Land kommt, wo Tuberkulose häufiger ist oder weil er im Gesundheitswesen arbeitet und auch sonst keine wesentlichen Erkrankungen, die das Fortschreiten begünstigen. Nun, die Wertigkeit des Tests ist halt sehr eingeschränkt. Wir haben falsch positive Ergebnisse, weil die Mycobakterien kreuzreagieren mit Umweltmycobakterien. Und weil die BCG-Impfung unseren Test beeinflussen kann und wir haben auch falsch negative Ergebnisse. Eine Miliartuberkulose zeigt eigentlich fast immer einen negativen Mendelmann-Du-Test. Lebensschutzimpfungen, angeborene oder erworbene Immundefekte können auch den Mendelmann-Du-Test verfälschen. Was passiert beim Mendelmann-Du-Test? Ich appliziere das Tuberkulin intrakutan, Interferon Gamma wird von Entzündungszellen sezerniert und weitere Entzündungszellen wandern an den Ort der Applikation und es entsteht nach 48 bis 72 Stunden diese Induration. Jetzt hat man sich gedacht, na warum messen wir das Interferon Gamma nicht im Blut und hat Tests entwickelt und derzeit sind 2 Tests am Markt. Der eine Leiser-Test, Quantiferon TB Gold, und ein ELISpot-Test, der TB-Spot. Und diese Tests messen nun aus dem Blut, das wir dem Patienten abnehmen, dem geben wir Antigene bei, und zwar ESAT6 und CFP10. Das Ganze wird inkubiert und ich schaue entweder die Masse an Interferon Gamma an, die sezerniert wird, oder wie viele Zellen Interferon Gamma sezernieren. Diese IGRAS ist jetzt die international gängige Bezeichnung, Interferon-Gamma-Release-Assays, weisen also antigenspezifisch Interferon-Gamma-Produktion nach und haben eine deutlich höhere Sensitivität und Spezifität. Das heißt, ein negatives Ergebnis im IGRA schließt eine Infektion mit Mycobacterium tuberculosis in nahezu allen Fällen aus. Nahezu, die Frau Dr. Ofenbeck hat zum Beispiel so einen Fall gezeigt, wo sie es eben nicht ausschließt. Nun, das, was aber wesentlich ist, dieses ESAT6 und CFP10 ist wohl im Mycobacterium tuberculosis komplex, tuberculosis africanum und bovis positiv, aber die ganzen Impfstämme, BCG, ist es negativ. Das heißt, dieser Test wird nun durch die BCG-Impfung überhaupt nicht beeinflusst. Und, was noch ein großer Vorteil ist, bei den atypischen Mycobakterien nur durch Kansasii, das bei uns weniger häufig ist, eher im Süden von Nordamerika, Marinum, das das Schwimmbadgranulom macht, und Zulgai. Dort ist es positiv, in allen anderen Mycobakterien negativ. Also das heißt, ich habe wesentliche Vorteile durch diesen Test, ein einfacher Visit, eine geringere Untersuchervariabilität und vor allem die BCG-Impfung tut mir diesen Test nicht so sehr beeinflussen. Der Nachteil ist halt eine Blutabnahme und das Blut, das ich abnehme, muss innerhalb kurzer Zeit auch weiter verarbeitet werden. Es gibt eine bestimmte Logistik bei diesem Test, die eingehalten werden muss und den Test gibt es noch nicht lang, natürlich lang nicht so lang wie den Mendelmann tun, deswegen muss auch in speziellen Gruppen noch genauer geprüft werden. In Österreich würden wir vorschlagen, ein zweistufiges Verfahren, zuerst einen Mendelmann-Tu-Test und, wenn dieser positiv ist, eine Bestätigung durch den Interferon-Gamma-Release-Assay. Und wir können auch schon Ausnahmen anführen, nämlich dort, wo der Mendelmann-Tu falsch positiv oder negativ sein wird, beziehungsweise wo wir logistische Schwierigkeiten haben, den IGRA möglicherweise sogar als Ersttest. Das heißt, der Pneumologe in der Zusammenarbeit mit anderen Fachrichtungen schaut sich den Patienten an. Hat der Patient eine aktive Tuberkulose, dann ist eine TNF-Alpha-Therapie sowieso einmal kontraindiziert. Dann müssen wir zuerst die Tuberkulose behandeln. Hat er eine latente Tuberkulose, dann bieten wir dem Patienten eine präventive Therapie an mit Isoniazid, 300 Milligramm über 9 Monate. Und bereits wenn diese Therapie etabliert ist, problemlos, wenn wir Laborkontrollen gemacht haben, der Patient toleriert, kann man nach 4 bis 8 Wochen mit einer TNF-Alpha-Blocker-Therapie beginnen. Natürlich muss ich den Patienten entsprechend über Symptome der Tuberkulose und auch die Nebenwirkungen der TNF-Alpha, der INH-Therapie informieren. Wie stellen wir uns die Zusammenarbeit vor? Wir haben also den Patienten, wo wir die TNF-Alpha-Blockade planen und wir haben verschiedene Fachrichtungen, die TNF-Alpha-Blocker einsetzen wollen. Nun, wir machen also unser Programm, Anamnese, Mendelmann-Tu, Interferon-Gamma-Release-Assay und Thorax-Röntgen. Ist das alles plant, dann kann er die TNF-Alpha-Blockade bekommen. Gibt es allerdings Probleme, Hinweise auf eine latente oder aktive Tuberkulose, dann würden wir Pneumologen gerne auch mitmischen, würden Sie gerne beraten und würden, wenn es eine latente Tuberkulose ist, die präventive Therapie einleiten und mit dem Patienten besprechen. Und wenn es eine aktive Tuberkulose ist, dann bleibt also nicht hier in der Mitte zwischen uns, sondern dann würden wir den Patienten zuerst einmal betreuen und behandeln. Dieses INH ist ein Medikament, das es seit 100 Jahren und seit 50 Jahren wird es in der Tuberkulose eingesetzt und es gibt, weil man immer sagt, man hat seine Wirkung, die United States Public Health Studies und seit den 50er Jahren hat man zahlreiche Untersuchungen gemacht und ich habe hier nur die erste und die mit den größten Patientenkollektiven rausgenommen, hat also über 50.000 Patienten untersucht und hat gesehen, dass eine präventive Therapie zu einer deutlichen Reduktion des Ausbrechens pulmonaler Tuberkulosen und extrapulmonaler Tuberkulosen führt. Household Contacts, Kinder in Familien, wo Tuberkulose evident war. Isoniazid ist also das Hauptmedikament, 5 Milligramm pro Kilogramm, maximal 300 Milligramm Tagesdosis. Alternativ dazu wäre Rifampicin, 10 Milligramm pro Kilogramm, maximal 600 Milligramm und das für 4 Monate möglich oder Rifabutin, was bei uns eigentlich nicht sehr gängig ist. Nun, hat das überhaupt was? Nein, was ist mit den Nebenwirkungen des Isoniazids? Früher hat man postuliert, 0,5 bis 1% bis 2% haben gravierende Nebenwirkungen unter der Isoniazid-Therapie und Nolan hat sich das noch einmal genauer angeschaut und hat hier auch ein Kollektiv von über 11.000 Patienten untersucht und hat dann in seiner Untersuchung festgestellt, dass die hepatotoxischen Reaktionen von Isoniazid doch deutlich geringer sind als man früher angenommen hat. Dazu kommt auch, dass wir jetzt, wenn wir Isoniazid geben, schon vor Beginn der Therapie ein Lebermonitoring machen, also Leberfunktionsparameter uns anschauen, was früher eigentlich nicht immer gemacht wurde. Das heißt, unter der Therapie muss man den Patienten eben entsprechend monitieren, vor Beginn der Therapie, bei erhöhten Leberwerten immer wieder, auch während der Therapie. Und man muss den Patienten auch entsprechend informieren über die Hepatitis-Symptome, Appetitlosigkeit, Schmerzen im rechten Oberbauch. Und wenn er solche Symptome kriegen sollte, dann soll er sofort den Arzt aufsuchen. Dann schauen wir uns die Leberwerte an und wir tolerieren ein Ansteigen der Leberwerte auf das Dreifache der Norm, wenn er mit Hepatitis-Symptomen und bis zu einem Fünffachen der Norm, wenn er keinerlei Symptome hat, kann man durchaus tolerieren, kann die Medikation noch weitergeben, aber natürlich verkürzte Kontrolle, eine Woche später noch einmal Laberwerte kontrollieren. Und dann hat man dieses Screening eingeführt und hat bereits sehr bald zeigen können, in Untersuchungen in Nordamerika und Europa, vor Beginn des Screenings hat man in 0,013 Patient Years treated with TNF-Alpha-Blocker Tuberkulosefälle gesehen und nach Einführen des Screenings bei deutlich mehr Patienten dann in 0,0019 Patient Years. Das heißt, die Implementierung hat eine deutliche Reduktion der Exazerbation der Tuberkulose gebracht. Wenn wir also vor Beginn einer TNF-Alpha-Blocker-Therapie Zug um Zug arbeiten, unsere Untersuchung machen, unsere Untersuchungen mit einer Anamnese, mit einem Mendel-Mantoux-Test und gegebenenfalls IGRA oder nur IGRA und dann dem Thoraxröntgen. Alles muss entsprechend dokumentiert werden, auch die Aufklärung des Patienten natürlich und bei Bedarf dann die präventive Therapie und auch die präventive Therapie zu überwachen. Dann kann man diese wirklich tollen Medikamente, diese TNF-Alpha-Blocker auch von Seiten der Tuberkulose relativ sicher einsetzen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.